Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 7. Oktober 2024, kurz nach 22 Uhr am Abend hier nach deutscher Nachtvierer Zeit. Und das bedeutet, alle westlichen Börsen in ihrem wohlverdienten Feierabend. Und heute muss man sagen, hatten wir insbesondere in den USA mal einen recht schwachen Handelstag. Dazu komme ich aber gleich noch, denn wenn man da genauer drauf schaut, dann war der Handelstag zwar schwach, was die Indizes angeht, aber es gab durchaus einige interessante und gar nicht so schlechte Entwicklungen. Beim deutschen Markt muss man sagen, der zeigt weiterhin Stärke. Der DAX ja zuletzt über die Marke von 19.000 geklettert. Heute jetzt ein Handelstag, ja, wo es wenig zu gewinnen gab. Der DAX den ganzen Tag über im roten Bereich, wenn man so will. Ganz kurz mal für ein paar Pünktchen ins Plus gedreht, für ein paar Minuten, aber letztendlich hat das nicht viel gebracht. Aber zum Handelsende hin muss man dann auch sagen, zumindest Zetra-Schlusskurs 18 Uhr, war es eben dann auch kein großes Minus, sondern es ging um 16,83 Punkte oder 0,09% auf 19.104,10 Punkte zurück. Schaut man sich das Ganze allerdings nachbörslich an bei L&S, da sieht man, ja, da gibt es doch noch einen etwas größeren Rücksetzer um etwa 80 Punkte, aber er kann sich nach wie vor über der Marke von 19.000 halten. Jetzt muss man halt abwarten, was morgen passiert, was über Nacht auch passiert, insbesondere bei den Amerikanern. Aber ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, dass sich der Markt einigermaßen halten kann. Klar, wir haben jetzt in rund einem Monat, am 5. November ist das, glaube ich, die US-Präsidentschaftswahl. Das heißt, wir steuern jetzt hart auf diesen Wahltag zu und da nach wie vor die Unsicherheit groß ist, wer da am Ende gewählt wird, kann das kurzfristig für ein bisschen Volatilität sorgen. Da kann es auch mal den einen oder anderen schwachen Tag, wie wir ihn heute gesehen haben, geben. In der Regel sollte das allerdings ja jetzt nicht zu einem Trend werden, der jetzt über mehrere Tage oder Wochen anhält, sondern es wird auch wieder Erholungen geben. Und alles in allem erwarte ich ein volatiles Seitwärtsauspendeln in den nächsten 3 bis 4 Wochen. Das habe ich auch im Marktausblick im Total Return Börsenbrief geschrieben, der in Kürze den Abonnenten zugeht. Und da haben wir auch ein ganz interessantes Thema des Monats. Wir haben nämlich eine Branche mal herausgesucht, in der es zahlreiche, sehr, sehr interessante Aktien gibt. Wir haben uns dann im Thema des Monats auf insgesamt nur 5 beschränkt. Aber alle 5 im Prinzip, ja, interessant. Und es gibt noch den einen oder anderen Titel mehr aus eben dieser Branche. Und deswegen kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, sich einmal den Total Return Börsenbrief auch anzuschauen. Zumal ja auch dieses Musterdepot dieses Börsenbriefs sich zuletzt ganz gut erholen konnte, nachdem wir zwischenzeitlich ja mal tiefer ins Minus gerutscht waren. Aber jetzt kommen eben Aktien wie Coupang, mit der wir über 60% vorne liegen und zuletzt selbst sowas wie Albemarle aus dem Lithium-Bereich, nachdem es ja jetzt auch da ja mehr als Übernahmegerüchte gab, dass Rio Tinto Arcadium Lithium, heißen sie, glaube ich, für rund 3 Milliarden US-Dollar übernehmen könnte. Ja, aber zurück zum DAX. Heute Gewinner, Verlierer. Auf der Verliererseite die Aktien der Münchner Rück, von Rheinmetall und der Hannover Rück. Das heißt, bei den Versicherungen, insbesondere den Rückversicherungen, wurde mal ein bisschen Kasse gemacht, wurden mal ein paar Chips vom Tisch genommen. Die Aktien sind ja zuletzt auch gelaufen wie geschnitten Brot und von daher jetzt auch keine absoluten Schnäppchen mehr. Auf der anderen Seite muss man sagen, es sind immer noch tolle Dividendenwerte, tolle Dividendenbringer. Wer diese Aktien schon länger im Portfolio hat, sollte da einfach durchgehen. Aber wer natürlich hier ja kurzfristig auf Kursgewinne gesetzt hat, der wurde zuletzt ein bisschen enttäuscht. Die Münchner Rück beispielsweise von knapp 500 Euro jetzt zurückgefallen auf 467. Ein Beinbruch ist das zwar nicht, diese 5-6%, aber man muss eben auch sehen, dass im Chart so eine Art Doppeltop aufgetaucht ist. Und das heißt, die Korrektur könnte sich auch noch fortsetzen, könnte noch etwas tiefer gehen. Und von daher, wer die Aktie hat, wie gesagt, und auch schon länger hat, der sollte sie halten. Alleine schon aufgrund der enormen Dividenden, die es da ja auch zusätzlich gibt. Wer sie aber nicht hat, der muss jetzt nicht sofort an die Börse rennen und unbedingt diese Aktie ordern. Da kann man mal warten, bis das Ausatmen ein bisschen vorbei ist. Bei der Hannover Rück ähnliches Bild. Hier die Marke auf der Oberseite im Bereich so 250, 260. Auch hier zuletzt ein bisschen zurückgesetzt. Sind aktuell noch nicht mal 10%, aber es kann durchaus noch ein bisschen tiefer gehen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, aus Dividendensicht, wenn das hier mal Zurücksetzern von vielleicht sogar 20% oder 25% käme, dann wäre das sicherlich dann auch sehr interessant. Ja, und dazwischen geschoben die Aktie von Rheinmetall, und da haben wir jetzt so ein bisschen das Problem, wobei ich das jetzt nicht unbedingt als Problem sehe, dass immer mehr Stimmen, gerade auch hier in Deutschland, laut werden, zuletzt selbst der Bundeskanzler, dass der Krieg in der Ukraine so langsam mal enden müsse und man da in Verhandlungen eintreten müsse. Sicherlich hat da auch Sarah Wagenknecht mit ihrem Bündnis etwas dazu beigetragen. Ja, und jetzt haben einige Anleger natürlich in Anführungszeichen Angst, dass dieser Krieg enden könnte, und das könnte natürlich dazu führen, dass die Rüstungsaktien ein bisschen außer Mode kommen. Man muss allerdings sagen, übergeordnet hat dieser Krieg, dieser Angriff von Russland auf die Ukraine auch gezeigt, dass man hier im Westen, im Westeuropa, sage ich mal, ein bisschen mehr aufrüsten muss, dass man da mehr in sein Militär, in auch seine Sicherheitsbehörden investieren muss. Es gab ja bei der NATO dieses 2%-Ziel. Donald Trump hat damals ganz klar gesagt, das sollte jeder einhalten. Dafür wurde er teilweise von, ja, wirklich arroganten Leuten, ich erinnere da an unseren Ex-Außenminister Herrn Maas, quasi ausgelacht. Und jetzt haben wir eben den Salat. Und das Problem ist halt, wenn man die Bundeswehr jetzt tatsächlich auf den aktuellen Stand bringen wollte, dann müssten doch Hunderte von Milliarden Euro hineinfließen. Dann würde es natürlich bei Rheinmetall und anderen noch mehr boomen. Aber das wird so nicht gehen. Da sind natürlich dann auch die Haushaltsmittel nicht für da, wenn man sich auch anschaut, dass die Ampelregierung ja nicht mal einen verfassungsgemäßen Haushalt auf die Kette kriegt. Also insofern, das ist so ein bisschen das Problem. Auf der einen Seite, selbst wenn der Krieg endet, muss weiter hier in Rüstung investiert werden. Insofern sind die nächsten Jahre für Rheinmetall und Co. sicherlich gute Jahre. Kurzfristig war aber aufgrund dieses Kriegsschocks sicherlich hier auch ein bisschen Euphorie in diesen Aktien drin und die ist zuletzt so ein bisschen entwichen. Ich bleibe dabei, Rheinmetall ist investierbar so im Bereich, ja, 480, 475 Euro, vielleicht auch ein Tick tiefer. Eine Hensoldt ebenfalls investierbar, deutlich unter 30 Euro. Eine Thales aus Frankreich bleibt interessant, aber man sollte da auch genau hinschauen. Auch die amerikanischen Rüstungskonzerne kann man sich natürlich anschauen, die zum Teil auch schön profitieren von diesen ganzen, ja, Krisenherden in der Welt, wo man sich ja eigentlich als normaler Mensch nur wünschen kann, dass die bald mal zu Ende gehen, diese Krisen, was aber wohl so schnell dann auch nicht passieren wird, wenn man auch wieder die Situation im Nahen Osten sich anschaut. Und ja, wie gesagt, dann die amerikanischen Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin und so weiter, General Dynamics, kann man sich auf die Watchlist packen. Meiden würde ich allerdings solche Aktien, die so ein bisschen das Ganze, ja, zur Selbstvermarktung genutzt haben, wie eben eine Renke, die seinerzeit ja schon mal an die Börse gehen wollten, was nicht geklappt hat. Und dann hat man es nochmal gemacht und hat dann gesagt, ja, wir stellen ja auch hier die Antriebe für Panzer und so weiter her, diese Ketten und so weiter. Und hat sich dann so ein bisschen als Rüstungskonzern vermarktet, obwohl man das nur zu einem kleinen Teil eigentlich ist. Also insofern, wie gesagt, ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, wenn es tatsächlich zu einem Ende des Ukraine-Krieges kommen könnte, könnte das kurzfristig die Rüstungsaktien weiter belasten. Das wäre natürlich schlecht für deren Anteilseigner. Auf der anderen Seite, als normaler Mensch, muss man sich eigentlich wünschen, dass das passiert. Und tatsächlich wäre ich auch sehr froh, wenn wir diese ganzen Krisenherde endlich überwinden könnten. Ja, dann die Gewinnerseite. Da haben wir die Aktien der Deutschen Bank, der Porsche AG, also des Autobauers, nicht die Porsche Automobilholding, und eben der Commerzbank. Da muss man sagen, die Bankaktien laufen schon seit geraumer Zeit ganz gut. Nachdem sie ja auch schwierige Jahre hinter sich haben, sind die jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast. Das sieht auch charttechnisch gut aus. Bei der Commerzbank kommt noch eine gewisse Übernahmefantasie hinzu, weil die UniCredit sich ja daran beteiligt hat, nachdem der deutsche Staat ein paar Aktien abgeben wollte, beziehungsweise abgegeben hat. Mittlerweile hat man das von Seiten des Bundes eingestellt, diese Aktienverkäufe. Nichtsdestotrotz, UniCredit hat jetzt diese Beteiligung und ich glaube tatsächlich auch daran, dass über kurz oder lang hier ein Zusammenschluss durchaus im Bereich des Möglichen liegt und das wäre vielleicht für die Commerzbank auch gar nicht das Dümmste. Ja, und dazwischen geschoben die Aktie des Autobauers Porsche, den wir auch in der aktuellen Ausgabe des Total Return Börsenbrief besprochen haben. Da haben wir einen Pair Trade empfohlen mit einer anderen Automobilaktie, welche davon long, welche davon short, das könnt ihr dann in der aktuellen Ausgabe nachlesen. Die Abonnenten werden sie in Kürze erhalten. Wer noch kein Abonnent ist, kann das natürlich gerne nachholen. Tendenziell muss ich aber an dieser Stelle sagen, ja, sieht die Aktie des Autobauers Porsche derzeit nicht so schlecht aus. Dann weiter zum MDAX, der heute ein Minus von knapp 110 Punkten, 109,83 Punkte, um genau zu sein, zu verzeichnen hatte, oder 0,41%, 26.740,18. Es bleibt dabei, der Befreiungsschlag nach oben, der gelingt dem Index nach wie vor nicht. Dazu müsste er nachhaltig über die Marke von 27.500, was er zuletzt nicht geschafft hat. In mehreren Versuchen auf der Unterseite muss man aber auch sagen, haben die Bären es eben auch nicht geschafft, ihn nachhaltig unter die Marke von 23.500 zu drücken. Und so sind wir weiter übergeordnet in einer Seitwärtsbewegung, wobei zuletzt halt vom unteren Ende der Range ans obere Ende der Range. Also das war dann auch schon eine gewisse kleine Kursrally, aber damit diese sich fortsetzen kann, muss es eben über 27.500 gehen und das hat bisher nicht geklappt. Gewinner, Verlierer. Auf der Verliererseite ThyssenKrupp, LEG, Immobilien und Aroundtown. Bei den Immobilienaktien gab es ja zuletzt auch schöne Gewinne, werden jetzt mal ein paar mitgenommen. Wir hatten beispielsweise im Total Return Börsenbrief auch eine gehebelte Long-Spekulation auf Aroundtown und konnten die mit schönen Gewinnen verkaufen. weil wir hatten hier ein Kursziel von 3 Euro und als dieses mehr oder weniger erreicht war mit, ich glaube, 2,99 oder 2,98 irgendwas, haben wir hier Gewinne mitgenommen. Das zeigt sich jetzt, dass das richtig war, dass man hier nicht zu gierig geworden ist. Wenn die Aktie aber noch einen Tick tiefer kommen würde, in dem Bereich so 2,75, 2,80, könnte ich mir durchaus vorstellen, hier nochmal eine solche Spekulation zu wagen. LEG-Immobilien, ja, im Prinzip deutlich größer, deswegen natürlich nicht so ein schönes Spekulationsobjekt. Auf der anderen Seite aber solides Investment. Nichtsdestotrotz, wir haben im DAX eine Vonovia, die kann man sich auch mal näher anschauen. Und wir hatten ja auch im Total Return Börsenbrief in der letzten Ausgabe, also die Ausgabe des Monats September, auch ein Special zu deutschen Immobilienaktien. Das heißt, wer sich dafür interessiert, der ist sicherlich beim Börsenbrief auch richtig. Ja, und zu ThyssenKrupp, da kann man eigentlich wenig sagen. Da gab es heute Meldungen, dass der Vorstand prüfen lässt, wie das denn jetzt aussieht da mit dem grünen Stahl. Man hat ja da massive Subventionen eigentlich zugesagt bekommen, damit man hier ja entsprechend agiert. Und jetzt hat man aber auf einmal festgestellt, das, was der große Konkurrent, der Weltmarktführer ArcelorMittal, schon vor längerem gesagt hat, dass grüner Stahl einfach nicht konkurrenzfähig produzierbar ist. Die Kosten sind zu hoch bei allen Subventionen. Und jetzt prüft man, ob man dieses Projekt überhaupt weiterfahren kann. Ja, Unsicherheit mag die Börse nicht. Deswegen ThyssenKrupp hat auf die Mütze bekommen. Hier muss man sagen, die Aktie von ThyssenKrupp, genau wie auch der Wasserstofftochter ThyssenKrupp Nucera, die haben wir insbesondere auch im Total Return Börsenbrief schon öfter als Short-Kandidaten genannt. Und wer die geschortet hat zu Kursen, teilweise deutlich höher als heute, der dürfte da auch ganz gut mit gefahren sein. Ja, die Gewinnerseite im MDAX, Hugo Boss, HelloFresh und Jenoptik. Hugo Boss, das ärgert mich ein bisschen, hatte ich kürzlich eine gehebelte Long-Spekulation privat aufgebaut. Dann ist die Aktie nochmal zurückgesetzt nach einer erneuten Gewinnwarnung. Mittlerweile hat sie alle Verluste wettgemacht, ist auch über die Marke von 40 Euro gestiegen. Das sieht charttechnisch jetzt immer besser aus. Wenn es nachhaltig noch über die 42 geht, also 2-3% höher als jetzt, dann sollten die Bären eigentlich vertrieben sein. Klar, es kann immer noch mal einen Rücksetzer, einen sogenannten Pullback auf die 40 oder knapp unter die 40-Euro-Marke geben. Aber tendenziell könnte man es dann tatsächlich wagen, hier eine Spekulation in Richtung 48 bis 50 Euro aufzumachen. Und mal schauen, ob ich das vielleicht auch noch mal mache. Dann HelloFresh, ebenfalls ärgerlich, hatte ich vor einigen Monaten mal eigentlich relativ positiv besprochen. Dann gab es doch noch mal eine Gewinnwarnung und die Aktie hat sich daraufhin noch mal mehr oder weniger halbiert. Mittlerweile sind wir aber ein paar Monate weiter und die letzten Kursverluste, also diese nochmalige Halbierung, die ist mittlerweile fast wieder wettgemacht. Man ist fast wieder im zweistelligen Kursbereich, also von 10 Euro. Kurzfristig, glaube ich, ist die Aktie so im Bereich 10 Euro langsam ein bisschen ausgereizt. Da kann es noch mal Rücksetzer geben in Richtung 9, vielleicht sogar 8,50 Euro. Mittelfristig glaube ich aber nach wie vor, ich bin generell kein großer Fan von Lieferdiensten, aber dass HelloFresh in diesem Bereich noch eines der besten Geschäftsmodelle hat und dass die Aktie durchaus interessant ist, wenngleich, sie war glaube ich ja sogar mal im DAX, sie da definitiv nichts zu suchen hat. Der MDAX ist eigentlich schon vielleicht sogar eine Liga zu hoch. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Jenoptik und die sind ja auch so ein bisschen im Rüstungsbereich tätig. Heute stand er zwar so ein bisschen unter Druck, aber das hat bei Jenoptik weniger interessiert, muss man sagen. Die Aktie konnte ja gegen diese schwächere Tendenz im Rüstungsbereich ein bisschen zulegen. Es gab hier auch eine Kaufempfehlung, wenn man so will, der Deutschen Bank, die dafür verantwortlich gemacht wird, dass sie sich hier so ein bisschen gegen die schwachen Rüstungskonzerne etwas behaupten konnte. Ob das jetzt daran gelegen hat, sei dahingestellt. Wenn es so war, dann dürfte das eher von kurzer Dauer sein. Generell übergeordnet muss man aber sagen, ist Jenoptik nach wie vor ein Unternehmen, das mir prinzipiell nicht schlecht gefällt. Charttechnisch muss man aber auch sagen, müsste die Aktie über 29, 50, 30 Euro steigen, um frische Kaufsignale zu liefern. Aktuell ist man da zwar nah dran, aber man hat zuletzt auch eben einen großen Schluck aus der Pulle genommen und da ist halt die Frage, ob die Kraft noch reicht, das auszubauen und tatsächlich hier über die 30-Euro-Marke zu klettern. Insofern, wer sie hat, kann hier kurzfristig vielleicht auch mal den einen oder anderen Taler mitnehmen, ein bisschen Teilgewinnmitnahme machen, bei Rücksetzern dann aber auch durchaus wieder einsammeln. Und wer ohnehin längerfristig investiert ist, ja, der kann das auch einfach aussitzen. Denn ich glaube, dass früher oder später der Angriff auf die 30-Euro-Marke erfolgen wird, dass die dann auch geknackt wird. Und dann geht es relativ zügig wahrscheinlich Richtung 35, 36 und später womöglich auch wieder 42 Euro. Ja, dann der SDAX, heute mit einem Mini-Minus von 5,94 Punkten oder 0,04%, 14.128,88. Ich habe eine interessante Analyse von meinem sehr geschätzten Kollegen André Titi gelesen. Der sieht den SDAX eigentlich sehr positiv. Übergeordnet muss man auch sagen, sieht er nicht so schlecht aus. Er war ja mal, wenn man so will, auf dem Niveau, wenn man so will, des DAX. Also DAX und SDAX sahen damals relativ gut aus, aus charttechnischer Sicht, der MDAX deutlich schwächer. Dann ist er zwischenzeitlich mal ein bisschen stärker unter die Räder gekommen, konnte sich zuletzt jetzt langsamer berappeln. Insofern, der DAX ist jetzt durchaus ein bisschen positiver noch zu sehen als der SDAX, aber er sieht immer noch besser aus als der MDAX. Und von daher, wie gesagt, die Small Caps in Deutschland, die sollte man durchaus immer im Auge behalten. Auf der Verliererseite der Small Caps heute die Aktien von PVA Tepler, von ThyssenKrupp Nucera und von Adesso. PVA Tepler, grundsätzlich super Unternehmen, ganz, ganz interessantes Geschäftsmodell, Kristallzuchtanlagen. Da wird teilweise auch dann, ja, da werden Grunddinge hergestellt, die man in der Chipindustrie dann benötigt, Grundstoffe, wenn man so will, also die Vorprodukte beispielsweise von Wafern. Problem ist nur, Chips, ja, das sieht zwar da ganz gut aus, aber wenn man schon auf dem Höhepunkt ist, dann besteht immer die Gefahr, dass es auch mal etwas schlechter laufen kann. Man hat das zuletzt ja bei der einen oder anderen Chip-Aktie wie Micron Technology gesehen, die ja dann auch kurzfristig heftig zurückgekommen sind. Und wenn es natürlich den Chip-Unternehmen nicht mehr ganz so gut geht, dann fahren die ihre Produktion vielleicht mal kurzfristig etwas zurück und das lastet dann natürlich auf den Zulieferern. Mit anderen Worten, PVA Tepler, eigentlich tolles Unternehmen, bei dem ich ja grundsätzlich keine Einwände habe, dass das investierbar ist, auch wenn es ein kleines Unternehmen ist. SDAX sagt das ja schon und ein Überlebender des neuen Marktes. Aber zuletzt wurde die Aktie vielfach von auch dem einen oder anderen Kollegen positiv besprochen, aber sie konnte bisher nicht überzeugen und insofern, ja, ist es vielleicht aktuell noch nicht der richtige Zeitpunkt. Auf der anderen Seite, man soll ja antizyklisch kaufen, also Aktien, die keiner will. PVA Tepler ist seit geraumer Zeit eine solche. Man muss abwarten aus charttechnischer Sicht. Sie darf nicht nachhaltig unter 12 Euro fallen, sonst könnte sie auch noch weiter Richtung 10 fallen. Aber mittelfristig bin ich hier eigentlich recht zuversichtlich. Sprich, wer die Aktie auch schon länger hat und hier vielleicht auf 30-40% Verlusten sitzt, ja, der sollte überlegen, ob er nicht daran festhält, statt jetzt hier auszusteigen, ob er nicht vielleicht sogar irgendwann mal, wenn sich das Ganze beruhigt hat und wenn wir wieder dann eine Trendwende auf der nach oben sehen, ob er dann nicht vielleicht sogar ein paar Positionen dazu nimmt, um zu verbilligen. Grundsätzlich, wie gesagt, bin ich von PVA Tepler jetzt nicht, ja, also ich bin nicht mega begeistert, das soll auch nicht falsch rüberkommen, aber ich bin auch nicht pessimistisch und sehe da keine Pleite oder so. Anders ThyssenKrupp Nucera, hatte ich eben schon erwähnt im Zusammenhang mit ThyssenKrupp, dass das eine Dauer-Short-Empfehlung im Total Return Börsenbrief, wenn man so will, war und ist. Und ja, warum? Man muss sich nur den Kursverlauf anschauen. Also es gab eine gewisse Anfangseuphorie, als das Unternehmen neu an die Börse gegangen ist, aber seitdem geht es rapide bergab. Die Wasserstofftechnologie, dass ich davon nichts halte, ist bekannt, aber interessant war damals auch, ich glaube, der Christian Röhl hatte das bei Twitter oder so geschrieben, heißt ja heute X, das ehemalige Twitter, dass auf der Hauptversammlung von ThyssenKrupp, also dem Mutterkonzern, der CEO gesagt hat, man würde ja gerne Wasserstoff in der Produktion, in der Stahlproduktion einsetzen, man wüsste aber noch nicht mal, wie man ihn dazu seinen Öfen bekomme. Und ja, da muss man sich natürlich fragen, wenn der Konzern eine Wasserstofftochter hat, also die darauf spezialisiert ist, wie das eben bei Nucera der Fall ist, und trotzdem der Mutterkonzern nicht weiß, wie er den Wasserstoff überhaupt mal dahin kriegen soll, wo er verbraucht wird, dann kann man sich auch fragen, was machen die eigentlich bei der Tochter? Steht da eigentlich nur Wasserstoff drauf und die haben keinen Plan davon oder was auch immer. Auf jeden Fall die Aktie, wie gesagt, ziemlicher Rohrkrepierer. Nachdem sie sich jetzt schon zuletzt mehr als halbiert hat, kann es natürlich auch immer mal wieder zu starken Gegenbewegungen kommen. Aber wenn diese Aktie wirklich mal eine Gegenbewegung von 20% oder mehr zeigt, dann wäre es eher nochmal ein Short-Kandidat und eine Trendwende sehe ich hier definitiv nicht. Und dann Adesso, auch so eine Aktie aus dem Bereich IT-Dienstleistungen, kommt glaube ich aus Dortmund, das Unternehmen, wird auch immer wieder positiv besprochen von dem einen oder anderen Kollegen, aber die Aktie, ja, die kann zwischenzeitlich auch mal nach oben zucken, aber nachhaltig war das bisher nie und grundsätzlich, ja, ich will das Unternehmen jetzt auch nicht zu schlecht reden, ich stecke jetzt auch da nicht so tief drin wie der ein oder andere Kollege bei den Nebenwerten, aber generell, wenn ich mir den Chart so anschaue, ja, dann sieht das alles andere als sehr baulich aus und was dieser IT-Dienstleister jetzt so viel anders und besser kann, als beispielsweise eine Beste, die ich zum Beispiel sehr gut kenne, ja, da stellt sich mir die Frage. Ich halte Bechtle beispielsweise für besser aufgestellt als Adesso. Ist nicht ganz vergleichbar, ist natürlich klar vom Geschäftsmodell. Aber wie gesagt, mir gefällt beispielsweise eine Bechtle besser und Adesso, ja, zuletzt auch teilweise ein bisschen erholt, aber zuvor auch heftiger Ausverkauf. Und ob das mal irgendwann zu einem ja, längeren Aufwärtstrend hier wieder führt, das muss man mal noch abwarten. Die Gewinnerseite dann Sixt, SMA Solar und Athos Software. Sixt, Autovermieter, hat natürlich auch ja, in den letzten Monaten teilweise ein bisschen gelitten, aber das Tal der Tränen scheint jetzt durchschritten zu sein. Hier in der in der Aktie, die im SDAX gelistet ist, weiß jetzt gar nicht, ob das die Vorzugs- oder die Stammaktie ist, müsste man sich mal genau anschauen. Da hat sich so um 60 Euro, ich glaube, es ist die Stammaktie, ein Boden gebildet und ausgehend von dem konnte die Aktie zuletzt zulegen in Richtung 68. Charttechnisch muss man sagen, ist die Aktie noch nicht frei, aber es besteht trotzdem noch weiteres Erholungspotenzial, zumindest mal in Richtung 70, 72 Euro. Und wenn die Aktie da weiter steigen kann, wären sogar ja, Kurse von 80 Euro später wieder möglich. Und ja, das ist auch das, was ich mittelfristig bei Sixt erwarte. Also jetzt nicht das ganz große Kursvervielfachungswunder, aber die Aktie ist so weit nach unten geprügelt worden und bietet da ja durchaus ein gewisses solides Aufwärtspotenzial, kurz wie mittelfristig und längerfristig geht vielleicht auch wieder noch mehr. Vielleicht sind dann auch wieder dreistellige Kurse möglich. Dann SMA Solar hatte ich rechtzeitig bei Kursen von 110 und mehr als klaren Short-Kandidat bezeichnet. Das Unternehmen hat massive Probleme. Zuletzt wurde wieder mal eine Restrukturierung angekündigt. In der Vergangenheit habe ich hier mehrere Managementwechsel auch gesehen, aber es kam hinterher immer wieder das Gleiche raus. In positiven Marktphasen, wenn Solarindustrie geboomt hat, aus welchen Gründen auch immer, zuletzt waren es ja die Subventionen durch Joe Biden in den USA, da wurden hochtrabende Pläne verkündet und am Ende ja, ist daraus dann nichts geworden und die Blase, die es dann zwischenzeitlich immer mal wieder gab, die ist wieder geplatzt, so auch zuletzt. Man muss aber jetzt sagen, das ist jetzt so ein bisschen wie bei Verbio, da hatte ich auch weit oben vor der Aktie gewarnt und die ist dann regelrecht abgestürzt, hat auch 80%, glaube ich, und mehr verloren, also ähnlich wie SMA Solar. Nur muss man halt irgendwann auch mal sagen, ist es mal gut. Natürlich, ich würde SMA Solar, das sage ich an dieser Stelle so ganz klar, nicht kaufen und schon gar nicht irgendwie als Buy-and-Hold-Aktie mir ins Depot packen. Kurzfristige Trade, das kann man mit allem machen. Aber wie gesagt, als Buy-and-Hold-Aktie würde ich es mir nicht ins Depot packen. Aber ob man auf einem Kursniveau von 18 Euro noch auf der Short-Seite unbedingt agieren sollte, das stelle ich dann auch in Frage. Ich denke, die Aktie ist jetzt relativ weit unten, dürfte sich so ein bisschen auspendeln, vielleicht auch mal dann wieder Richtung 20 oder 21, 22 Euro steigen. Es wird also nicht der große Bringer sein. Die Aktie würde ich mir nicht ins Depot legen. Aber jetzt auf der Short-Seite da noch ja, zu spielen, das ist ein bisschen zu spät. Das hätte man machen können bei Kursen von 110, 105, 100 oder auch 90 oder auch 80 Euro. Ich habe die Aktie ja mehrfach in diesen Bereichen negativ besprochen. Ja, und dann das genaue Gegenteil, Atos Software. Grundsätzlich super Unternehmen, hatte ich ja kürzlich auch in dem Interview mit Carina Lergenmüller, mit Frau Professor Dr. Carina Lergenmüller besprochen, die ja auch das Unternehmen seinerzeit ein bisschen unterschätzt hat. Auch ein Überlebender des neuen Marktes wie PVA, Tepler und viele andere auch. Also der neue Markt war auch nicht so schlecht wie sein Ruf. Und grundsätzlich einer der Börsenstars in Deutschland, von dem die meisten aber nicht so viel mitbekommen haben, weil es eben zweite, dritte Reihe eher ist. Zuletzt aber ist die Aktie dann tatsächlich mal kurzfristig ein bisschen abgestürzt und Grund hierfür war, dass Großaktionäre, insbesondere auch ja, die Gründerfamilie oder Teile der Gründerfamilie ein paar Aktien mal verkauft haben. Grundsätzlich kann man natürlich das als Warnzeichen sehen oder wurde auch von vielen als Warnzeichen gesehen. Auch muss man sagen, der Verkaufspreis, der da von den Banken garantiert wurde, der lag deutlich unter dem damaligen Börsenkurs. Das ist zwar zum Teil üblich, aber es war vielleicht doch hier ein bisschen zu viel. Deswegen kurzfristiger Absturz, aber generell ist hier weiter alles intakt und dass Gründer auch mal Kasse machen. Bill Gates verkauft seit zig Jahren, seit 20 Jahren und mehr Microsoft-Aktien. Jeff Bezos verkauft Amazon-Aktien. Das ist einfach ganz normal, wenn solche Gründer halt mehr oder weniger ihr ganzes Geld in ihrem Baby, in ihrer Firma, die sie mal gegründet haben, drin haben, dann ist das natürlich keine Diversifizierung, keine Diversifikation. Und wenn man da sein Vermögen mal streuen möchte oder wenn man auch mal Geld braucht für sich irgendwas zu kaufen, sei es eine Yacht oder eine Villa oder vielleicht auch für eine Scheidung zu bezahlen, dann ist das eben notwendig, auch mal Kasse zu machen. Und es ist jetzt nicht so, dass Atos Software deswegen aus meiner Sicht kein investierbares Unternehmen mehr wäre. Im Gegenteil, ich hatte sogar zu Kursen unter 120 sehr positiv über die Aktie gesprochen oder geschrieben. Ja, und dann auch zum Schluss zum TecDAX, der heute ja mehr oder weniger unverändert aus dem Handel ging, ein Minus von 2,05 Punkten oder 0,06%, 3341,30, hängt nach wie vor um die Marke 3350, kann sich nicht wirklich nach oben lösen, aber auf der Unterseite haben die Bären auch wenig Chancen. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Aixtron, da geht der Ausverkauf weiter. Ich erinnere mich noch, als ich hier bei Kursen von 40 Euro und mehr vor der Aktie gewarnt hatte, weil ich gesagt habe, grundsätzlich ist Aixtron zwar kein schlechtes Unternehmen, aber das ist die Aktie einfach nicht wert. Und damals ja, wurde ich, nachdem ich das mehrfach auch angesprochen hatte, teilweise auch so ein bisschen belächelt. Mittlerweile ja, könnte ich lachen, aber ich habe nichts davon, mich über den Schaden anderer zu freuen. Ich hoffe, dass ich einige vor Schaden bewahren konnte, dass die vielleicht zu Kursen von 40 und mehr tatsächlich verkauft haben. Die Aktie hat sich mittlerweile halbiert, aber auch hier so ein bisschen. Grundsätzlich ist Aixtron kein schlechtes Unternehmen. Bei 40 und mehr war sie halt zu teuer, aber jetzt bei 15 würde ich sie zumindest auch nicht mehr shorten. Ob man sie kaufen muss, steht auf einem anderen Blatt. Aber ja, shorten würde ich sie nicht mehr. Dann Hensoldt hatte ich eben schon so ein bisschen besprochen im Zusammenhang mit Rheinmetall. Heute ein bisschen unter Druck, wie alle Rüstungs- oder wie fast alle Rüstungsaktien. Grundsätzlich so Kurse im Bereich 26 bis 28 wären für mich hier Kaufkurse, also deutlicher unter 30. Und dann Eckert und Ziegler, da gab es zuletzt eine Abspaltung von Pentix Farm. Deswegen, ja, musste man das so ein bisschen rausrechnen. Das war der Grund, warum die Aktie, glaube ich, Ende letzter Woche so ein bisschen unter Druck stand. Also das waren eigentlich gar keine echten Kursverluste. Und heute verliert der Titel nochmal 3%. Muss man jetzt mal abwarten. Pentix Farm wurde zuletzt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vorgestellt, wurde dort durchaus als interessantes Unternehmen betrachtet. Aber man muss eben auch schauen, das ist so der Bereich, ja, eigentlich Eckert und Ziegler, Medizintechnik, Pentix Farm, das geht schon so ein bisschen in Richtung Biotech. Und insofern ist das alles immer ein bisschen schwierig, da ja durchzublicken und das realistisch bewerten zu können. Die Gewinnerseite, SMA Solar, Atos Software und Jenoptik haben wir schon allesamt in anderen Indizes besprochen, sodass wir damit endlich zum amerikanischen Markt übergehen können. Und da der Dow Jones heute mit einem etwas größeren Minus von fast 400 Punkten, 398,51, um genau zu sein, oder 0,94%, 41.954,24 der Schlusskurs. Grundsätzlich sieht der Index immer noch gut aus. Ein Tag wie heute, ja, sollte trotzdem nicht allzu oft vorkommen. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Walt Disney, Amazon und Travelers. Walt Disney hat zuletzt sich so ein bisschen erholen können von den Ausverkaufspreisen. Da um $85 ging es deutlich nach oben. Nach wie vor hat man aber mit seiner Woken-Agenda Probleme. Und viele Unternehmen, die solche Woken-Agendas gefahren haben, haben Probleme bekommen. Zuletzt beispielsweise auch die Ubisoft, die ja auch in Grund und Boden geprügelt wurde. Und da sollte Walt Disney nach wie vor nochmal in sich gehen, ob man da wirklich alles richtig macht. Grundsätzlich hat man nämlich hier nicht die Leute zu belehren oder denen irgendwas vorzugeben, sondern als Unterhaltungskonzern soll man sie eben unterhalten. Und da braucht man eben keine weibliche Tarzan-Darstellerin oder irgend so ein Quatsch, wie es da teilweise vorkam. Ja, dann Amazon, da lag es mehr oder weniger an einer Analystenabstufung heute, die es gegeben hat. Grundsätzlich sah die Aktie zuletzt ganz gut aus, aber der Bereich 185, der hat schon einmal als Widerstand fungiert. Die Aktie ist dann doch irgendwann in mehreren Versuchen darüber ausgebrochen, aber dann doch im Bereich $200 hängen geblieben. Insofern ab 180 kann man sagen, wird es schwierig. Es muss nachhaltig über die 185 und dann auch über die 200, damit Kursziele von bis zu 225 tatsächlich Realität werden können. Heute, wie gesagt, haben Analysten draufgehauen und das damit erfolgreich so ein bisschen eingedämmt oder verhindert. Ja, und dann Travelers als Tagesverlierer, ein Minus von 4,3%. Die Aktie zuletzt gelaufen wie geschnitten Brot, in der Spitze fast bei $250. In den letzten, ja, 3-4 Wochen, muss man schon fast sagen, ging es ein bisschen bergab. Das ist aber bei dieser Aktie nicht untypisch. Sie hat immer wieder Phasen, wo es erstmal steil nach oben geht und wo sie dann aber anschließend auch wieder ein bisschen stärker korrigiert. Wir wären jetzt hier definitiv keine Bad News bekannt, die diese Aktie jetzt so stark nach unten hätten drücken müssen. Und einzig und allein wird hier so ein bisschen als Grund angeführt, die Hurricane-Warnung in den USA. Travelers ist ja auch so ein bisschen im Versicherungsbereich tätig. Ja, das könnte ein Grund dafür gewesen sein. Aber gut, dann hätte es auch die Versicherungsbranche in den USA in der Breite mehr treffen müssen, also ob das jetzt wirklich der Grund ist oder ob das mehr oder weniger ein gesuchter Grund ist, den man jetzt vorschieben kann, das sei mal dahingestellt. Übergeordnet bleibe ich dabei. Die Aktie kann kurzfristig vielleicht noch ein bisschen weiterfallen, aber dann sollte man sie tendenziell einsammeln, so im Bereich, ja, ab $210, da wird sie durchaus interessant. Die Tagesgewinner Caterpillar, IBM und Boeing. Caterpillar, Baumaschinenkonzern, da kann man natürlich dann auch argumentieren, wenn die Hurricanes alles platt machen, muss hinterher wieder aufgebaut werden. Grundsätzlich muss man aber wissen, Caterpillar hängt sehr, sehr stark an den Rohstoffmärkten, weil diese ganzen großen Schaufelradbagger und was man da alles braucht in den Minen, die kommen zu einem ganz, ganz großen Teil von eben Caterpillar. Und dementsprechend, wenn es in der Rohstoffbranche bei solchen Rohstoffwerten rund läuft, dann ist das meistens auch positiv für Caterpillar. Zwischenzeitlich haben wir jetzt zuletzt eine Korrektur gesehen. Jetzt nehmen die Rohstoffwerte wieder Fahrt auf. Und auch ganz interessant, selbst Rohstoffbereiche, die zuletzt jetzt nicht so en vogue waren wie Lithium, werden jetzt wieder ins öffentliche Interesse gerückt, eben durch gewisse Übernahmeangebote, die es da geben soll. Wie gesagt, Rio Tinto möchte Arcadium Lithium, glaube ich, heißen die, übernehmen für 3 Milliarden Dollar. Das macht natürlich dann Anleger auch wieder auf den Lithiummarkt aufmerksam. Und generell muss man sagen, wenn man antizyklisch kaufen will, Lithium liegt jetzt am Boden. Ein Albemarle stand schon mal bei über 300 Dollar, ist teilweise jetzt zuletzt für unter 100 zu haben gewesen. Also das wäre dann genau das, was man unter antizyklischem Investieren versteht. Was mir dann immer jeder erzählt, was man machen müsste, aber die meistens eben nicht tun. Ja, dann IBM, die hätte man auch für lange, lange Zeit antizyklisch kaufen können. Und ich war immer hier in den letzten Jahren, muss man schon fast sagen, ein großer Fan von IBM. Das Management, als doch noch eine Dame den Konzern geführt hat, hat mir zwar nicht so gefallen. Dann hat sie sich ja noch mit dieser Red Hat-Übernahme auch verabschiedet. Rometty hieß die, glaube ich, die Dame. Da hat man auch gesehen, dass es nicht auf das Geschlecht ankommt. Es gibt Frauen, die gut sind, es gibt Frauen, die schlecht sind, es gibt Männer, die gut sind und Männer, die schlecht sind. Hatte ich auch schon mal mit Bechtle diskutiert, als ich mit denen da zusammengesessen habe. Aber sei es wie es sei, Fakt ist, seit die Dame weg ist und jetzt hier ein indischstämmiger CEO das Ruder übernommen hat, sieht es hier wieder deutlich besser aus. Es gab ja auch eine Abspaltung des Beratungskonzerns, wenn man so will, von IBM, der früher sogar mal das Kerngeschäft dargestellt hat. Also IBM erfindet sich so alle 30, 40 Jahre immer wieder gerne mal neu oder muss sich auch neu erfinden. Und wie gesagt, das haben wir alles mitgemacht. Grundsätzlich setzen sie auch sehr stark auf die Blockchain-Technologie, was auch ganz interessant ist. Und man ist natürlich eine Hausnummer im Bereich künstliche Intelligenz. In der Vergangenheit hat man ja teilweise da auch schon im Schachbereich und im Go heißt dieses Spiel, glaube ich, Bereich, solche künstlichen Gegner für die entsprechenden Weltmeister da erschaffen, die dann auch teilweise in der Lage waren, die eben dann zu schlagen. Also der Computer konnte da den Menschen schlagen und IBM im Bereich künstliche Intelligenz sicherlich eine Koryphäe und die Aktie, das sieht definitiv sehr, sehr gut aus. Charttechnisch zuletzt auch frische Kaufsignale mit dem Sprung über die Marke von 200. Nächstes Kurs hier im Bereich 240 bis 250 ist jetzt noch nicht so weit weg. Da kann es dann auch zwischenzeitlich mal konsolidieren, aber anschließend kann die Aktie durchaus auch vielleicht Richtung 275 oder sogar 300 Dollar laufen. Ja, und dann Boeing, krisengeschüttelt, sind teilweise ja Flugzeuge abgestürzt. Da gab es dann auch Whistleblower, die gestorben sind. Also ich glaube, Moritz Hessel hat da kürzlich ein gutes Video zu gemacht auf YouTube. Kann ich jedem nur empfehlen, was da alles schiefgegangen ist. Es gibt aber auf YouTube auch noch andere gute Videos, muss man auch sagen, wo es dann auch zum Teil weniger um Aktien und so geht, die sich mehr dann mit der Luftfahrt selbst und so weiter befassen und mit den Flugzeugen und was da alles schiefgegangen ist aus technischer Sicht. Ja, muss dann jeder selbst wissen, wie weit er sich da informieren will. Auf jeden Fall bei Boeing in den letzten Jahren einiges nicht rundgelaufen. Zuletzt dann auch noch Mitarbeiter, die in Anführungszeichen aufgemuckt haben, hier mit Streik gedroht haben, teilweise auch schon Warnstreiks durchgeführt haben, weil sie ja horrende Lohnforderungen durchsetzen möchten. Und wie gesagt, da kam alles zusammen, aber man muss sagen, obwohl da alles zusammen kam und nach wie vor kommt, es steht ja im Raum, dass Boeing vielleicht auch eine Kapitalerhöhung durchführen muss, um eben seine Bonität zu wahren. Obwohl das alles zusammengekommen ist, ist die Aktie zuletzt nicht mehr stärker unter Druck geraten, scheint sich so im Bereich 150, 155 Dollar zu fangen. Muss man natürlich weiter beobachten, ob das so bleibt, aber wenn das so bleibt, wäre das definitiv ein gutes Zeichen und mittellangfristig bleibe ich dabei, wird Boeing ein Comeback erleben. Der Sinkflug sollte mittlerweile langsam vorbei sein, die Aktie jetzt vielleicht so in der Landephase und vielleicht dauert es noch 6 Monate, vielleicht auch 9 Monate, vielleicht auch 12 Monate, aber dann sollte sie langsam wieder in den Steigflug überwechseln und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Boeing in den nächsten Jahren dann wieder eine der besseren US-Aktien werden kann. Ja, und damit noch zum Nasdaq 100, der heute ebenfalls kräftig unter Druck geraten ist, ein Minus von knapp 235 Punkten, genau 234,28 oder 1,17%, Schlusskurs 19.800,74. Die 0,74 hätte man sich vielleicht noch sparen können. 19.800 wäre ein schöner Schlusskurs gewesen. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite, die Aktien von Tesla. Zuletzt gut gelaufen, obwohl es in der EV-Branche, wie das ja so schön heißt, also Electric Vehicle oder Elektroautos auf Deutsch, nicht so wirklich rund gelaufen ist. Zuletzt gab es ja auch noch eine Gewinnwarnung von Rivian, die zuletzt bei Tesla die meisten Anleger nicht interessiert hat. Aber jetzt mit etwas Verspätung reagieren sie trotzdem drauf. Da wurden ein paar Gewinne dann vom Tisch genommen, aber generell steht die Aktie, ja, immer noch sehr solide da. Charttechnisch ist da nichts kaputt. Dann Ross Stores aus dem Einzelhandel. Da haben einige Einzelhändler in den USA in letzter Zeit Probleme. Auch Ross Stores kann da sich nicht komplett frei von sprechen. Aber man muss sagen, auch wenn die Aktie jetzt in den letzten 3-4 Wochen ein bisschen zurückgekommen ist, sie hatte zwischenzeitlich neue Allzeithochs geschrieben. Von diesen Allzeithochs hat sie jetzt, ja, was ist das? Sind 15% oder so korrigiert, aber der Aufwärtstrend, selbst der kurzfristige Aufwärtstrend ist eigentlich noch intakt. Das heißt, bei Ross Stores, da könnten sich Schnäppchenjäger nicht nur in den Stores in den USA auf die Lauer legen, sondern vielleicht auch bei der Aktie und zu Kursen im Bereich 140, 135 Dollar durchaus auch mal ein paar Stücke sich schnappen. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von Adobe. Und der Kursverlauf von Adobe zuletzt, alles andere als befriedigend. Die Zahlen, die man vorgelegt hat, waren aber immer gut. Dennoch, Anleger haben gerne ein Haar in der Suppe gefunden. Auch wurde Adobe zwischenzeitlich als KI-Verlierer gehandelt, was völliger Humbug aus meiner Sicht war. Ähnlich wie das ja in der Vergangenheit auch schon mal bei Alphabet der Fall war. Ja, die Aktie war vielleicht bei Spitzenkursen von fast 650 Dollar einfach ein bisschen zu teuer. Hat zuletzt jetzt korrigiert. Aktuell sieht der Chart tatsächlich immer noch nicht schön aus. Er hatte sich zwischenzeitlich mal ein bisschen aufgehellt, aber jetzt insbesondere mit dem heutigen schwachen Tag, mit dem Schlusskurs unter 500 Dollar, trübt sich das Ganze wieder ein. Es ist damit zu rechnen, dass es vielleicht nochmal einen Rückgang zu den bisherigen Tiefs gibt. Die lagen unterhalb von 450. Da müsste man sich das Ganze neu anschauen. Wenn es da zu einer Bodenbildung käme, könnte das auch am Ende ein Doppelboden sein. Und das könnten dann auch die Korrekturtiefs sein. Aber das muss man, wie gesagt, abwarten. Insbesondere, weil ja da auch in Kürze wahrscheinlich wieder Quartalszahlen auf dem Programm stehen werden. Ja, und die Tagesgewinner, PayPal, Nvidia und Diamondback Energy. PayPal, das ist so ein bisschen wie bei den chinesischen Aktien, die wollte ewig keiner haben. Zuletzt ist sie dann sehr gesucht. Auch heute in einem schwachen Gesamtmarkt ein Plus von immerhin 1,17%. Das lässt sich sehen. Die Marke von 80 Dollar heute wieder überschritten. Das muss die Aktie einfach weiter halten. Sie sollte nicht mehr nachhaltig unter 78 Dollar fallen. Dann besteht die Chance, erstmal die 85 wieder anzugreifen und später sogar in den dreistelligen Bereich wieder vorzustoßen. Denn in meinem TAX-Service haben wir schon seit längerem eine gehebelte Long-Position auf die Aktie von Nvidia im Musterdepot. Und wenn ich mir das jetzt mal auf die Schnelle hier so anschaue, dann liegt diese Aktie oder dieses Hebelprodukt bei uns mit 388% im Plus. Also das war mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Trade. Und hier muss man sagen, wir haben hier diesen Trade zwischenzeitlich auch gemanagt. Sprich, wir haben dann mal Teilgewinne mitgenommen, wir haben dann wieder aufgestockt. Also alles in allem ist das voll aufgegangen und es hat sich ausgezahlt, bei PayPal am Ball zu bleiben. Nvidia, da dürfte der größte Teil der Korrektur auch durch sein. Es bleibt bei dem, was ich gesagt habe. Die Aktie ist super gelaufen, aber das Wachstum war noch stärker. Insofern ist die Aktie gar nicht mehr unbedingt teurer geworden. Ich bleibe dabei, der Chipsektor generell könnte in den nächsten Wochen und Monaten ein paar Probleme bekommen. Da könnte es den einen oder anderen Wert geben, der auch mal abverkauft wird. Das haben wir zuletzt beispielsweise eben schon mal angesprochen bei Micron Technology auch schon gesehen. Nvidia sollte dagegen aber weitestgehend immun sein. Klar, auch die Aktie kann an schwachen Tagen oder in schwachen Wochen mal fallen. Aber tendenziell sollten die Bären sich hier ausgetobt haben und die Bullen das Ruder wieder in die Hand genommen haben. Und es ist davon auszugehen, dass wir hier bald wieder Kurse von 140, 145 und später neue Allzeithochs sehen. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Diamondback Energy. Der Name sagt schon Energieaktie. In dem Fall muss man aber sagen, kommt so ein bisschen auch aus dem Ölbereich. Und da muss man wissen, der Ölpreis heute stark gestiegen. Brentöl, also das Nordseeöl, das europäische Nordseeöl, mit einem Plus von 3,7%. Das amerikanische West Texas Intermediate, amerikanisches Leichtöl aus Texas, deswegen West Texas Intermediate, plus 3,6%. Hintergrund hier, ja, die Spannung im Nahen Osten heute, 7. Oktober, ist auch der Jahrestag dieses Hamas-Angriff auf Israel. Und das hat sicherlich jetzt auch nicht dazu geführt, dass die Ölpreise heute eher rückläufig waren, sondern im Gegenteil, sie sind gestiegen und dementsprechend auch die ein oder andere Ölaktie und Diamondback Energy, die ja auch an der Nasdaq gelistet sind, die konnten davon eben am stärksten profitieren und hier ein Plus heute von 2,5% verzeichnen. Ja, wenn wir bei Öl sind, müssen wir natürlich auch auf die Warren Buffett Aktie in diesem Bereich schauen. Occidental Petroleum, die konnten heute ebenfalls zulegen, aber nur ganz leicht, 0,3% etwa. Und generell muss man sagen, bisher ist das noch nicht die Offenbarung des Altmeisters. Die Aktie ist seit seinem Einstieg tendenziell eher ein bisschen gefallen sogar. Nichtsdestotrotz, übergeordnet gefällt mir Occidental Petroleum nach wie vor auch relativ gut und von daher sollte man die Aktie durchaus weiter beobachten und aktuell, wie gesagt, ist da noch kein abschließendes Urteil möglich. Buffett hat da zwar schon Riesenpositionen aufgebaut, aber ist ja immer noch auf der Käuferseite und hat sich ja auch von den Behörden zusichern lassen, dass er da weiter zukaufen darf, ohne dass er da sofort ein Übernahmeangebot vorlegen muss. Ja, damit bin ich für heute durch. Was die Kryptos angeht, da können wir vielleicht auch noch einen kurzen Blick am Ende drauf werfen. Die haben zuletzt ja auch ein bisschen gelitten, darunter, dass die Zinsfantasie so ein bisschen aus dem Markt entwichen ist. Das haben wir jetzt auch bei den Aktien heute gesehen. Die Renditen der 2- und 10-jährigen US-Staatsanleihen sind etwas gestiegen. Die Wahrscheinlichkeit für einen großen Zinsschritt jetzt auf der nächsten Sitzung am 7. November, die ist auch deutlich zusammengeschrumpft. Im Gegenteil, mittlerweile erwartet die massive Mehrheit eine Zinssenkung um 25 Basispunkte und es gibt schon erste die sagen, es wird überhaupt nichts geben, nachdem noch vor 1,5 Wochen es komplett anders aussah. Da sieht man, wie schnell sich das verschieben kann. Die letzten Wirtschaftsdaten, die reinkamen, haben das aber untermauert. Wie gesagt, die Kryptos hat das jetzt nicht begeistert, sind ein bisschen ja unter Druck geraten, aber ohne dass jetzt da großer Verkaufsdruck drauf gewesen wäre, und haben sich aber letztendlich dann auf den entscheidenden Kursniveaus stabilisiert. Bitcoin aktuell 63.150, kann sich durchaus sehen lassen. Und Ethereum, nehmen wir die großen zwei einfach nochmal schnell mit rein. Ja, ein Plus von 1%, 2.443, war heute auch schon mal über 2.500. Generell muss man sagen, von Ethereum bin ich zuletzt ein bisschen enttäuscht, was die Kursentwicklung angeht. Aber kann durchaus sein, dass hier auch BlackRock seine Finger im Spiel hat, die ja gesagt haben im Zuge der Einführung der Ethereum, der ESA-ETFs, dass sie hier eine Ethereum-Strategie haben. Und vielleicht gehört zu der Strategie, dass man da sich einigermaßen günstig noch einkauft. Und dann darf man natürlich die Preise nicht nach oben laufen lassen. Ja, sei es wie es sei, darüber kann man nur spekulieren. Fakt ist, am Kryptomarkt sieht es definitiv nicht schlecht aus, aber man braucht ihn jetzt heute auch nicht hier 5 Minuten zu besprechen. Deswegen möchte ich den Podcast an dieser Stelle beenden. Nochmal mit dem Hinweis auf den Total Return Börsenbrief, insbesondere das Thema des Monats, aus meiner Sicht sehr, sehr interessant, weil wir da Aktien herausgesucht haben, die wirklich top sind, aber die, wenn überhaupt, in erster Linie nur von institutionellen Anlegern angefasst wurden und werden. Und ja, unsere Aufgabe im Börsenbrief ist es ja auch, Kleinanleger auf solche Chancen aufmerksam zu machen. Und deswegen bin ich eigentlich auf diesen Artikel, den wir da jetzt bringen, als Thema des Monats relativ stolz. Ist auch relativ lang geworden. Im Word-Dokument waren es 17 Seiten. Weiß jetzt nicht, wenn es die Designerin umsetzt, ob es vielleicht noch die eine Seite oder andere Seite dazukommt oder vielleicht auch meine wegfällt. Aber wie gesagt, das definitiv lesenswert. Und ich bin da auch sehr gespannt auf euer Feedback. Ja, das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne halte ich die Verabschiedung dann wie immer kurz und sage an dieser Stelle nur noch eins, nämlich wie immer, tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.